Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur CES-Andacht für junge Erwachsene willkommen. Sie wird aus dem Tabernakel in Ogden übertragen, das sich neben dem gerade erst erneut geweihten Ogden-Jutta-Tempel befindet. Die Andacht wird für die jungen Erwachsenen in aller Welt in etliche Sprachen übersetzt. Ich heiße Tony Reynolds und bin der Präsident des JAE-Pfahles Ogden 1. Wir heißen Elder Donald L. Hallstrom von der Präsidentschaft der 70er willkommen und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Elder Hallstrom wird später noch als der heutige Sprecher vorgestellt. Wir sind dankbar, dass auch weitere Generalautoritäten und Gebiets-70er heute hier sind. Außerdem freuen wir uns, auf dem Podium Administratoren des Bildungswesens und von Seminar und Institut sowie Präsidenten von JAE-Pfählen aus dem Raum Ogden mit ihren Frauen begrüßen zu dürfen. Zu Beginn singen der Chor und alle Anwesenden das Lied »Herr, unser Erlöser« Nummer 5 im Gesangbuch. Wir bedanken uns bei Schwester Jessica Love, die dirigieren wird, und bei Schwester Rachel Ivy für die Begleitung. Nach dem Lied spricht Chantal Gordon aus der JAE-Gemeinde Ogden 1 das Anfangsgebet.
Lieber gütiger Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar für diese Gelegenheit, zusammenzukommen und von Elder Hallstrom zu hören. Wir sind dankbar, dass wir dieses neu geweihte Gebäude haben und dankbar für die Annehmlichkeiten, die es uns bietet. Wir bitten dich, dass du uns helfen mögest, mit wachem Verstand und offenem Herzen zu hören, was wir nach deinem Willen heute hören sollen. Mögen wir es in die übrige Woche mitnehmen und das, was uns geraten wird, in die Tat umsetzen. Wir bitten dich auch um deinen Segen für Elder Hallstrom, wenn er nun zu uns spricht. Und dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute hören wir zuerst von Elder Paul V. Johnson von den 70ern, dem Bildungsbeauftragten der Kirche.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wir alle sind Söhne und Töchter eines liebevollen Vaters im Himmel, der Führer beruft und inspiriert, um uns Hilfe und Weisung zu geben. Welch ein Segen es doch ist, zusammenzukommen und von denjenigen zu lernen, die den Auftrag haben, uns zu unterweisen. Danke, dass Sie heute Abend hier sind. Zu Beginn habe ich zwei kurze, aber wichtige Bekanntmachungen. Zunächst einmal werden die CES-Andachten ab Januar 2015 in Andacht für junge Erwachsene in aller Welt umbenannt. Diese weltweiten Andachten finden dreimal im Jahr statt, im Januar, im Mai, im September. Mit der Änderung soll hervorgehoben werden, wie wichtig diese Übertragungen sind. Außerdem wollen wir sicherstellen, dass jeder junge Erwachsene, wo auch immer er wohnen mag und in welchen Umständen er sich befinden mag, eingeladen ist. Wir hoffen, dass Sie alles daran setzen, jede Andacht zu besuchen und auch andere einladen, mitzukommen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, zusammen zu sein, Rat von unseren Führern zu empfangen und für sich selbst Offenbarung und Orientierung zu erhalten. Wir rufen die Priestertumsführer auf, diese weltweiten Andachten in ihrem Gebiet zu einer Priorität zu machen. Bei der zweiten Bekanntmachung geht es um die Religionskurse, die man besuchen muss, um im Institut oder an einer Hochschule der Kirche einen Abschluss zu machen. Der Bildungsausschuss der Kirche und der Treuhänderausschuss der BYU, der BYU Idaho, der BYU Hawaii und der LDS Business Colleges haben 4 neue Kurse genehmigt, die ab Herbst 2015 angeboten werden. Sie heißen Jesus Christus und das immerwährende Evangelium, Aussagen und Lehren des Buches Mormon, Grundlagen der Wiederherstellung und die ewige Familie. Diese neuen Kurse sollen Eckpfeiler ihrer religiösen Bildung werden. Im Mittelpunkt stehen die Heiligen Schriften und die Aussagen der neuzeitlichen Propheten, wobei der Schwerpunkt auf dem Erlöser, dessen Lehre und wichtigen Ereignissen in der Geschichte der Kirche liegt. Wenn man sämtliche Heiligen Schriften querbeet durchnimmt, treten die Zusammenhänge zwischen ihnen allmählich hervor. Man vertieft seine Kenntnisse vom Evangelium und versteht jedes einzelne Werk noch besser und weiß es besser zu schätzen. Diese Kurse bauen auf die Erfahrungen auf, die Sie bislang in der Kirche und beim Studium des Evangeliums gesammelt haben. Sie helfen Ihnen, die Grundsätze des Evangeliums so anzuwenden, wie es in Ihrer jeweiligen Lage geboten ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass die derzeitigen Kurse zu den Heiligen Schriften sowie die übrigen Kurse im Institutsprogramm und an unseren Hochschulen auch weiterhin angeboten werden. Für alle künftigen Teilnehmer sind die neuen Kurse Abschlussvoraussetzung. Für die derzeitigen ist die Teilnahme freiwillig. Bitte belegen Sie diese Kurse und arbeiten Sie auf einen Abschluss an einer Hochschule der Kirche oder im Institut hin. Falls Sie die Abschlussvoraussetzungen bereits erfüllt haben, können Sie Ihr Studium des Evangeliums gerne mit diesen Kursen fortsetzen und daran teilnehmen. Näheres zu diesen Kursen erfahren Sie in den kommenden Tagen auch über education.lds.org. Ich bin sicher, wenn Sie an den weltweiten Andachten und am Religionsunterricht weiterhin teilnehmen, werden Sie die Heiligen Schriften besser verstehen, mit anderen zusammenkommen, die Sie aufrichten und inspirieren und Ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus und Ihr Zeugnis von ihm stärken. Möge dies alles Ihnen gelingen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute Abend ist ein gemischter Chor vom Religionsinstitut in Ogden bei uns, der nun das Lied Christ, unser Heil singt. Es dirigiert Don Keaton vom Religionsinstitut in Ogden und die Begleitung am Klavier übernimmt Rebecca Wakefield. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen, von Elder Hellstrom zu hören. Nach Elder Hellstroms Worten singt der Chor das Lied Herr und Gott der Himmelsheere. Es dirigiert Greg Simpson, ebenfalls vom Religionsinstitut in Ogden, und die Begleitung an der Orgel übernimmt Schwester Ivy. Das Schlussgebet spricht dann Jordan Hawkins, der Präsident des Ältestenkollegiums der JE-Gemeinde Ogden 11. Ich darf Ihnen nun den heutigen Sprecher vorstellen. Elder Donald L. Hallstrom wurde am 4. April 2009 als Mitglied der Präsidentschaft der 70er der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt. Er war am 1. April 2000 ins erste Kollegium der 70er berufen worden. Zum Zeitpunkt seiner Berufung als Generalautorität war er als Gebiets-70er im Gebiet Nordamerika-West tätig. Von 2005 bis 2009 gehörte Elder Hallstrom der Präsidentschaft des Gebiets Asien mit Sitz in Hongkong an. Am Ende seiner Amtszeit war er dort Gebietspräsident. Von 2000 bis 2003 war er im Gebiet Asien-Nord tätig, und zwar ebenfalls als Gebietspräsident. Gewohnt hat er in Tokio. Zuvor war er außerdem der Direktor der AV-Abteilung der Kirche und Mitglied der Präsidentschaft der jungen Männer. Elder Hallstrom hat an der Brigham Young Universität ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem Bachelor-Titel abgeschlossen. Als er im Jahr 2000 in eine Vollzeittätigkeit in der Kirche berufen wurde, leitete er die Hallstrom-Gruppe, eine Immobilienberatung mit Sitz in Honolulu. Beruflich hatte er verschiedene Positionen inne. Er war unter anderem als Sachverständiger bei einzelstaatlichen Gerichten und Bundesgerichten zugelassen. Elder Hallstrom gehörte diversen Ausschüssen an, darunter dem Vorstand des Aloha Council of the Boy Scouts of America sowie dem President's Roundtable der Brigham Young Universität Hawaii. Er war ferner stellvertretender Vorsitzender der Firma Hawaii Reserves, die in Hawaii Grundstücke der Kirche verwaltet, die nicht kirchlichen Zwecken dienen. Außerdem gehörte er dem Nationalen Beirat der Boy Scouts of America an. In der Kirche war Elder Hallstrom unter anderem als Vollzeitmissionar in England, Ältestenkollegiumspräsident, Hoher Rat im Pfahl, Bischof, Pfahlpräsident und Regionalrepräsentant tätig. 1995 wurde er als Gebietsautorität berufen und 1997 als Gebietsautorität 70er. Elder Hallstrom wurde im Juli 1949 in Honolulu in Hawaii geboren. Er und seine Frau Diane, geborene Clifton, haben 4 Kinder und 6 Enkel. Der Chor singt jetzt das Lied Christ unser Heil.
Oh,
Wir danken unserem inspirierenden Chor. Das war wirklich schön. Meine Frau und ich sind begeistert, heute Abend bei Ihnen zu sein. Wenn wir in die Gesichter schauen, die wir heute hier vor uns haben, sehen wir in Gedanken all die alleinstehenden und verheirateten jungen Erwachsenen auf der Welt vor uns, die an dieser Übertragung teilnehmen. Wir haben ausgiebig Gelegenheit, die Kirche auf der ganzen Welt zu besuchen. Wir haben viele von ihnen kennengelernt und viele, die wie sie sind. Wir haben junge Erwachsene kennengelernt, die sich bekehrt haben und auch solche, die an einer tiefen Bekehrung arbeiten. Wir haben junge Erwachsene kennengelernt, die verloren gegangen sind und solche, die wiedergefunden wurden oder besser, die sich selbst gefunden haben. Wir haben welche kennengelernt, die nicht unseres Glaubens sind, welche, die sich vor kurzem haben taufen lassen und welche, deren Familie seit vielen Generationen in der Kirche ist. Wir geben Zeugnis, dass sie alle Gottes Kinder sind und jeden Segen der Ewigkeit erlangen können. Im Namen der Führer der Kirche kann ich voller Begeisterung sagen, wir haben sie lieb. Da ich die Propheten und Apostel aus nächster Nähe beobachte und kenne, kann ich voller Überzeugung sagen, dass ihnen an den jungen Erwachsenen der Kirche sehr viel liegt. Sie sind die Gegenwart und die Zukunft. Wir brauchen sie. Diese Versammlung wird vom Tabernakel in Ogden aus ausgestrahlt, einem wunderschön renovierten Gebäude, das gleich neben dem stattlichen Ogden-Jutta-Tempel steht. Der Tempel und dieses Tabernakel wurden erst vor 6 Wochen von Präsident Thomas S. Monson erneut geweiht. Der Tempel ist einer von 143, die derzeit weltweit in Betrieb sind. Damit Sie wissen, wie alt ich bin, oder um es positiver auszudrücken, wie sehr der Herr sein Werk beschleunigt, als ich geboren wurde, gab es gerade einmal 8 Tempel. Heute Abend werde ich über Fundamente sprechen und den Tempel als Sinnbild dafür heranziehen. Wenn ein Tempel geplant und gebaut wird, fließt viel Arbeit in etwas, was nach Abschluss des Bauvorhabens kaum noch zu sehen ist. Das Fundament. Das hier zum Beispiel ist eine Entwurfszeichnung des Philadelphia, Pennsylvania Tempels, der derzeit gebaut wird. Nach seiner Fertigstellung wird dieses außergewöhnliche Gebäude an der Dachkante 25 Meter und mit dem Engel Moroni gut 60 Meter hoch sein. Wie Sie sehen, wird es prächtig. So beeindruckend und imposant dieses Bauwerk auch sein wird, wird es doch immer noch zerstörerischen Winden und eindringendem Grundwasser ausgesetzt sein. Wenn gegen diese misslichen Umstände nichts unternommen wird, können sie dieses stattliche Gebäude ernsthaft beschädigen oder gar zerstören. Weil die Ingenieure wussten, dass diese Kräfte ohne Unterlass auf den Tempel einwirken würden, haben sie auf der gesamten Grundfläche des Gebäudes einen fast 10 Meter tiefen Aushub eingeplant. Die Baufirma musste ein Loch in den dort vorherrschenden Granitboden bohren, um ein unerschütterliches Fundament zu schaffen, auf das man bauen konnte. Die Betonsockel und das Fundament wurden dann in die Felssohle verankert, um selbst stürmischen Wind und reißendem Grundwasser standzuhalten. Die Anker wurden 15 bis 53 Meter tief in den Granit getrieben und mit 17,5 Tonnen pro Quadratzentimeter verspannt. Die Anker liegen in beiden Richtungen 4,5 Meter voneinander entfernt. Ich erwähne diese Einzelheiten, um Folgendes zu verdeutlichen. Anders als beim Bau eines Gebäudes, das ja stets von vorübergehender Natur ist, geben wir beim Bau unseres immerwährenden und hoffentlich auch ewigen Lebens oft wenig Acht auf die Planung und die Errichtung unseres Fundaments. Infolgedessen sind wir gefährlichen Mächten, die uns leicht umwerfen können, extrem ausgeliefert. Wir leben in einer Welt, die verwirrend sein kann. Wenn wir es zulassen, kann sie uns vergessen lassen, wer wir sind. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, das Erdenleben ist eine Zeit der Prüfung, eine Zeit, in der wir uns würdig erweisen müssen, in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückzukehren. Um geprüft zu werden, müssen wir mit Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert werden. Diese können uns brechen und bewirken, dass unsere Seele an der Oberfläche Risse bekommt und bröckelt, jedenfalls dann, wenn das Fundament unseres Glaubens und unser Zeugnis von der Wahrheit nicht tief in uns verankert sind. Auf den Glauben und das Zeugnis anderer können wir nur kurz bauen. Letztlich müssen wir selbst ein stabil und tief verankertes Fundament haben, sonst werden wir nicht imstande sein, den Stürmen des Lebens zu trotzen, die gewiss kommen. Jesus Christus hat sich so ausgedrückt, als er einen Menschen beschrieb, der ihn hört und ihm folgt. Er ist wie ein Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als nun ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen das Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen, das Haus stürzte sofort in sich zusammen und wurde völlig zerstört. Jesus Christus ist der Felsen, auf den wir unser Fundament bauen müssen. Der Herr bezeichnet sich selbst als Stein Israels und sagt nachdrücklich, wer auf diesem Felsen baut, wird nie fallen. Preist die Größe unseres Gottes, sagte Mose. Er heißt der Fels. Vollkommen ist, was er tut. David sagte, Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Schild, meine Feste. Der Herr sprach zu Henoch, ich bin Messias, der König Zions, der Fels des Himmels. Nephi pries den Herrn mit Fels meiner Errettung und Fels meiner Rechtschaffenheit. Jesaja nannte den Herrn einen harten und kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist. Paulus sprach über die Apostel und Propheten als das Fundament der Kirche und der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Das ist keine neue Lehre. In welcher Form uns dies auch begegnet, wir alle verstehen es. Es wurde uns von unseren Eltern beigebracht, in der Primarvereinigung, im Unterricht der jungen Damen und des aaronischen Priestertums, im Seminar, im Institut, von den Vollzeitmissionaren, Freunden, den Führern unserer Kirchengemeinde, in den Heiligen Schriften und von lebenden Propheten und Aposteln. Warum ist es dann für viele von uns so schwer, danach zu leben? Nun, um es einfach auszudrücken, es muss uns vom Verstand ins Herz und in die Seele dringen. Es muss mehr sein als nur ein Gedanke und auch mehr als nur ein Gefühl. Es muss ein Teil unserer selbst werden. Unsere Verbindung mit Gott, unserem Vater, seinem ewigen Plan und Jesus Christus, seinem Sohn und unserem Felsen, muss so fest verankert sein, dass sie wirklich zum Schlussstein unseres Fundaments wird. Dann werden wir zuerst einmal ein ewiges Wesen, ein Sohn oder eine Tochter Gottes, und nehmen dankbar die Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi in Empfang. Auf diesem Fundament können wir uns anschließend weitere rechtschaffene Züge aneignen, denn dann wissen wir, welche ewig sind und welche vorübergehend und welchen Rang wir ihnen einzuräumen haben. Andere Eigenschaften und die damit einhergehenden Angewohnheiten, von denen manche in der Welt hochgeschätzt sind, werden wir sogar ablegen wollen. Mir gefällt das bekannte Kirchenlied »O fest wie ein Felsen«. Meine Lieblingsinterpretation ist, wen wundert's, die des Tabernakelchors. Wenn ich während der Generalkonferenz genau vor dem Chor sitze und die Kraft der Orgel, der Stimmen, der Musik und des Textes höre und spüre, möchte ich am liebsten aufstehen und mitmachen. Weil ich weiß, dass man mich aus dem Konferenzzentrum hinaus begleiten würde, lasse ich es lieber bleiben. Hören Sie sich dieses beliebte Kirchenlied an, das vor gerade einmal 4 Wochen in der Sonntagvormittagsversammlung der Generalkonferenz gesungen wurde. Genießen Sie den Text und achten Sie besonders auf die letzte Strophe. Im Englischen ist es die 7., hier aber wurde sie als 4. gesungen. Vor kurzem war ich im Salt Lake Temple in einer Versammlung mit Mitgliedern der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel sowie allen anderen Generalautoritäten, die am Hauptsitz der Kirche tätig sind. Wir sangen die ersten 3 Strophen dieses schönen Kirchenlieds und hörten nach der 3. auf, wie das auch in der Abendmahlsversammlung und in anderen Versammlungen oft vorkommt. Dieses Mal aber sagte Präsident Monson, singen wir doch die 7. Strophe. All die großen Generalautoritäten, einschließlich der lebenden Propheten und Apostel, sangen gemeinsam, mein Herz, das an Jesus sich lehnt mit Vertrauen, kann sicher auf deine Verheißungen bauen. Und mag alle Hölle auch gegen mich sein, du lässest mich nimmer, oh nimmer allein. Wird da beschrieben, wer sie sind? Wird zumindest beschrieben, worauf sie hinarbeiten? Es ist nicht einfach, ein geistiges Fundament zu errichten und es instand zu halten. Das Errichten selbst ist eine bedeutsame Maßnahme und mit der Instandhaltung ist man sein Leben lang beschäftigt. Wir möchten Sie, die Sie sich wirklich bemühen, von Herzen loben und möchten gerne wissen, was Sie dafür tun. Nutzen Sie bitte die sozialen Netzwerke und das Hashtag CESDEVO, um uns zu erzählen, was sie tun. Ich wiederhole, Hashtag CESDEVO. Vervollständigen Sie den Satz, ich errichte mein geistiges Fundament, indem ich, die Antworten werden so unterschiedlich ausfallen wie Ihre Lebensumstände. Und das ist gut so. Noch einmal, der Satz lautet, ich errichte mein geistiges Fundament, indem ich, wir freuen uns, von Ihnen zu hören und zu erfahren, was in Ihrem Leben vor sich geht. Sollten Sie dieses Fundament, von dem wir sprechen, noch nie gehabt haben, oder sollte es Risse bekommen haben und verfallen, weil Sie es nicht gepflegt haben, so ist es nicht zu spät, sich einen Schutzhelm aufzusetzen und sich an die Arbeit zu machen. Alle Werkzeuge, die Sie dafür brauchen, stehen Ihnen zur Verfügung. Es sind dieselben Werkzeuge, mit denen man ein bereits errichtetes Fundament instand hält. Sie kennen sie. Zu ihnen gehört, dass wir jederzeit bedeutungsvoll beten, täglich das Evangelium in den Heiligen Schriften studieren, aktiv an den Versammlungen der Kirche teilnehmen, dabei insbesondere mit wirklichem Vorsatz vom Abendmahl nehmen, dass wir immerzu selbstlos dienen und dass wir Bündnisse gewissenhaft einhalten. Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist der Rat der lebenden Propheten. Es gibt 15 Männer auf der Welt, die als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt sind. Sie haben die Schlüssel des Priestertums Gottes inne. Wir werden oft von ihnen unterwiesen. Wir erheben mehrmals im Jahr die Hand, um sie zu bestätigen. Wir beten jeden Tag für sie. Doch dieser außerordentliche Segen, so leicht Zugang zu ihren Botschaften zu haben, kann auch dazu führen, dass wir deren Bedeutung geringschätzen. Präsident Henry B. Eyring warnte, im Rat der Propheten nach dem Weg zur Sicherheit zu suchen, erscheint jemandem mit starkem Glauben sinnvoll. Wenn ein Prophet spricht, mag jemand mit wenig Glauben meinen, er höre bloß einen weisen Mann guten Rat erteilen. Wenn sein Rat angenehm und vernünftig erscheint und zu dem passt, was er sowieso tun will, nimmt er ihn an. Ist das nicht so, hält er ihn entweder für einen falschen Rat oder er betrachtet sich aufgrund seiner Umstände als darin gerechtfertigt, dass er eine Ausnahme zu dem Rat bildet. Weiter sagte er, ein weiterer Trugschluss besteht darin, zu meinen, die Entscheidung, ob wir den Rat der Propheten annehmen wollen, bedeute nicht mehr, als dass man eben einen guten Rat annimmt und daraus Nutzen zieht oder aber dort bleibt, wo man ist. Dabei ändert die Entscheidung, den prophetischen Rat nicht anzunehmen, sogar den Boden unter unseren Füßen. Er wird gefährlicher. Denken Sie beim Bau und der Instandhaltung Ihres Fundaments an 3 Grundsätze: Vision, Verpflichtung und Selbstdisziplin. Die Vision ist die Fähigkeit zu sehen. Bezogen auf das Evangelium nennen wir es manchmal die ewige Sichtweise. Wie Jakob es beschreibt, sieht man die Dinge, wie sie wirklich sind, und Dinge, wie sie wirklich sein werden. Die Verpflichtung ist die Bereitschaft, ein Versprechen einzugehen. Wir nennen das oft Bündnisse. Formell schließen wir Bündnisse mit Gott durch die Verordnungen des Priestertums. Denken Sie daran, dass in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan wird. Neben Gott sollten wir auch bereit sein, uns selbst gegenüber Verpflichtungen einzugehen, sowie auch gegenüber unserem Ehepartner oder ein Ehepartner zu werden, Freunden und denjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Selbstdisziplin kann als die Fähigkeit aufgefasst werden, mit der Vision, die wir haben und den Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, in Einklang zu leben. Selbstdisziplin zu entwickeln ist wichtig für den Fortschritt, weil sie Lernen und Handeln nahtlos miteinander verbindet. Letzten Endes zeigt sich die Stärke unseres Fundaments darin, wie wir unser Leben gestalten, besonders in Zeiten, in denen wir enttäuscht und geprüft werden. Vor vielen Jahren erzählte Präsident Gordon B. Hinckley einmal die Geschichte von Caroline Hemingway, die als zweites von 11 Kindern am 2. Januar 1873 in Salt Lake City geboren wurde. Mit 22 Jahren heiratete Caroline George Harmon. Sie hatte 7 Kinder, von denen eines noch als Kleinkind starb. Mit 39 Jahren starb dann auch ihr Mann und ließ sie als Witwe zurück. Ihre Schwester Grace hatte den Bruder ihres Mannes geheiratet. Er hieß David. In der schrecklichen Grippeepidemie von 1919 erkrankte David schwer und dann wurde auch seine Frau Grace krank. Caroline kümmerte sich um sie und ihre Kinder, wie auch um ihre eigenen. Inmitten dieser Bedrängnis brachte Grace einen Sohn zur Welt und starb dann innerhalb weniger Stunden. Caroline nahm das kleine Kind zu sich, ernährte es und hielt es am Leben. 3 Wochen später starb ihre eigene Tochter Annie. Nun hatte Caroline 2 ihrer Kinder, ihren Mann und ihre Schwester verloren. Die Belastung war zu groß und sie brach zusammen. Durch diesen Zusammenbruch holte sie sich eine schwere Diabetes, aber sie ruhte sich nicht aus. Sie sorgte weiterhin für das Baby ihrer Schwester und ihr Schwager. Der Vater des Kindes kam jeden Tag, um nach dem kleinen Jungen zu sehen. Später heirateten David, Harmon und Caroline. Und nun waren 13 Kinder in ihrem Haus. 5 Jahre später erlitt David einen schrecklichen Unfall. Alle, die mit ihm litten, wurden auf das Schwerste geprüft. David hatte bei der Vorbereitung von Saatgut ein starkes Desinfektionsmittel benutzt. Es kam an seinen Körper und die Folgen waren verheerend. Haut und Fleisch lösten sich von den Knochen, Zunge und Zähne fielen heraus, die ätzende Lösung zerfraß ihn buchstäblich bei lebendigem Leibe. Caroline pflegte ihn in diesen schrecklichen Zustand und als er starb, blieb sie mit 5 eigenen Kindern und mit 8 Kindern ihrer Schwester sowie mit 113 Hektar großen Farm zurück, wo sie und die Kinder pflügten und säten, für die Bewässerung sorgten und die Ernte einbrachten, sodass sie alles hatten, was sie brauchten. Zu dieser Zeit war sie auch FFV-Leiterin, ein Amt, das sie 18 Jahre inne hatte. Obwohl sie für eine große Familie zu sorgen hatte, half sie voll Nächstenliebe auch noch ihren Mitmenschen. Sie buk 8 Brote am Tag und wusch 40 Fuhren Wäsche in der Woche. Sie machte tonnenweise Obst und Gemüse ein und versorgte 1000 Legehennen, um etwas Bargeld hereinzubekommen. Ihr Grundsatz war Unabhängigkeit. Müßiggang betrachtete sie als Sünde. Sie kümmerte sich nicht nur um die eigene Familie, sondern nahm sich wohlwollend auch andere an. Sie wollte nicht zulassen, dass irgendjemand, den sie kannte, Hunger oder Kälte litt oder nichts zum Anziehen hatte. Später heiratete sie Eugene Robinson, der nicht lange danach einen Schlaganfall erlitt. Sie pflegte ihn 5 Jahre bis zu seinem Tod und sorgte in allem für ihn. Schließlich war sie erschöpft und durch die Diabetes körperlich am Ende. Sie starb mit 67 Jahren. Sie hatte ihren Kindern angewöhnt, fleißig zu sein und hart zu arbeiten. Und dies kam den Kindern bei ihren Bestrebungen im Laufe der Jahre zugute. Ihr Neffe, einst das kleine Baby ihrer Schwester, das sie von der Stunde seiner Geburt an ernährt hatte, und seine Geschwister haben aus Liebe und Dankbarkeit ein beträchtliches Vermächtnis für die Brigham Young Universität bestimmt, um den Bau des schönen Gebäudes zu ermöglichen, das den Namen dieser Frau trägt. Ein festes Fundament zu besitzen, ist der beste Schutz gegen die Schläge, die einem die Welt zufügt. Wir sollten uns ernsthaft um das bemühen, was die Lamaniten erlangten, als sie von Ammon und seinem Bruder belehrt wurden. Über sie wurde gesagt, dass sie sich zum Herrn bekehrten und niemals abfielen. Mary Ann Pratt heiratete Parley P. Pratt 1837. Als sie zusammen mit den übrigen Heiligen nach Missouri zogen, hatten sie schreckliche Verfolgung zu erdulden. Als Parley zusammen mit dem Propheten Joseph Smith in Far West in Missouri von einer Pöbelhorde ergriffen und ins Gefängnis geworfen wurde, war Mary Ann schwer erkrankt ans Bett gefesselt und hatte 2 kleine Kinder zu versorgen. Später erst besuchte sie ihren Mann im Gefängnis und blieb eine Weile bei ihm. Sie schrieb: Ich teilte mir das Verlies mit ihm. Es war ein feuchter, dunkler, schmutziger Ort ohne Lüftung, der lediglich ein kleines Gitter an einer Seite hatte. Dort mussten wir schlafen. Nach Parleys Entlassung aus dem Gefängnis erfüllten Mary Ann und ihr Mann eine Mission in New York und eine in England und gehörten zu denen, die die letzte beschwerliche Sammlung in Utah überstanden, wie sie es nannte. Parley erlitt schließlich auf einer weiteren Mission den Märtyrertod. Trotz eines turbulenten Lebens blieb Mary Ann Pratt dem Glauben treu. Mit Macht erklärte sie: Ich war durch die Taufe Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, geworden, nachdem mich die erste Predigt, die ich gehört hatte, von der Wahrheit ihrer Lehren überzeugt hatte. Und ich sagte mir innerlich: Falls es nur 3 Menschen geben sollte, die am Glauben festhielten, so wollte ich ihnen zugezählt werden. Und bei aller Verfolgung, die ich aushalten musste, habe ich niemals etwas anderes empfunden. Im Herzen bin ich niemals von diesem Entschluss abgewichen. Wir sprechen heute über ein sehr persönliches Thema. Wir können von anderen belehrt werden. Wir können andere beobachten. Wir können aus den Fehlern und Erfolgen anderer lernen. Aber niemand kann uns das abnehmen. Niemand kann unser geistiges Fundament für uns errichten. Hier sind wir die Baufirma. Wie sagte Helaman so beeindruckend: Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs hinabzuziehen. Und zwar wegen des Felsens, auf dem ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist. Und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Eines der großartigsten Erlebnisse mit dem Errichten von Fundamenten hatte ich vor 36 Jahren. Nach Abschluss unseres Studiums zogen meine Frau und ich nach Honolulu, wo ich geboren und aufgewachsen bin, um unseren nächsten Lebensschritt zu beginnen. Es sollte ein langer Abschnitt werden, nämlich 27 Jahre. Erst der Anruf eines Propheten veranlasste uns, Hawaii zu verlassen. Der Hawaii-Tempel erträgt heute den Namen Lahi Hawaii-Tempel, denn es gibt jetzt 2 Tempel in Hawaii, wurde von Präsident Heber J. Grant passenderweise an Thanksgiving, dem 27. November 1919, geweiht. Es war der erste Tempel außerhalb von Utah, abgesehen von Kirtland und Nauvoo. Beinahe 60 Jahre lang stand er den Mitgliedern in Hawaii und die meiste Zeit auch denen im gesamten Pazifikraum und in Asien zur Verfügung. Mitte der 70er Jahre musste der Tempel geschlossen, vergrößert und renoviert werden. Daraufhin musste er erneut geweiht werden, was am 13. Juni 1978 geschah. Den Vorsitz bei der erneuten Weihung führte der Präsident der Kirche Spencer W. Kimball. Begleitet wurde er von seinen beiden Ratgebern N. Eldon Tanner und Marion G. Romney, auch Ezra Taft Benson, der Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, und weitere Apostel sowie 70er waren zugegen. In der gewachsenen Kirche von heute erlebt man das nicht mehr, dass so viele der führenden Brüder gemeinsam an einer Veranstaltung fernab vom Hauptsitz der Kirche teilnehmen. Doch 1978 durften wir das noch miterleben. Ich war damals ein junger Priestertumsführer und wurde vom Koordinationskomitee für die erneute Weihung des Tempels gebeten, mich um die Sicherheit vor Ort und die Bereitstellung von Transportmitteln für Präsident Kimball und seine Reisegruppe zu kümmern. Ich möchte meine Aufgaben nicht überbewerten. Es war lediglich eine Hilfestellung hinter den Kulissen. Sie gestatteten es mir jedoch, in der Nähe von Präsident Kimball zu sein. In einer Woche, in der unter anderem 3 Tage lang Sessionen zur erneuten Weihung des Tempels, eine feierliche Versammlung und eine große Regionskonferenz stattfanden, beobachtete ich den Präsidenten der Kirche aus nächster Nähe. Ich sah zu, wie er lehrte, Zeugnis gab und mit Vollmacht und Macht prophezeite. Ich sah, wie unermüdlich er sich bemühte, Einzelnen geistig zu dienen, indem er um private Treffen bat, wenn ihm jemand in einer Versammlung oder unterwegs aufgefallen war. Ich sah, wie er ständig ein Werkzeug in den Händen Gottes war. Ich war zutiefst beeindruckt. Am Ende der Woche waren wir zur Abreise von Präsident Kimball und seiner Begleiter am Flughafen. Da geschah Folgendes. Und ich möchte noch einmal betonen, wie begrenzt meine Aufgabe als Helfer war. Präsident Kimball kam zu mir und bedankte sich für meinen eigentlich doch recht dürftigen Einsatz. Er war ja körperlich nicht sonderlich groß, im Gegensatz zu mir. Er packte mich am Revers und zog mich mit einem Ruck auf seine Höhe hinunter. Dann küsste er mich auf die Wange und dankte mir. Nachdem er ein paar Schritte gegangen war, kam Präsident Kimball zurück. Er packte mich auf dieselbe Weise und zog mich wieder zu sich hinab. Diesmal küsste er mich auf die andere Wange und sagte mir, dass er mich lieb habe. Dann reiste er ab. Im Jahr davor war eine Biografie über Spencer W. Kimball erschienen, die sein Sohn und sein Enkel verfasst hatten. Ich hatte sie mir gekauft und hatte sie gelesen und interessant gefunden. Doch nach dieser sehr persönlichen Erfahrung mit Spencer Woolley Kimball ging ich vom Flughafen aus nach Hause und zog den dicken Wälzer aus unserem Bücherregal. Ich hatte den starken Wunsch, ihn noch einmal zu lesen. Immer wenn ich an den nächsten paar Tagen nichts anderes zu tun hatte, las ich und dachte nach. Nun las ich allerdings über jemanden, den ich sehr lieb hatte. Ich las nun über jemanden, von dem ich wusste, dass er mich lieb hatte. Ich las nun über jemanden, für den ich alles tun würde, weil ich wusste, dass er mich um nichts bitten würde, was nicht zu meinem Besten wäre. Von diesem freudigen Erlebnis beflügelt, hatte ich dann ein weiteres. Es ist zu persönlich, um davon zu erzählen, aber die Folge war, dass ich mich sehr geschämt habe. Mir wurde bewusst, dass ich nicht ebenso viel Liebe und Respekt für diejenigen empfand, auf die es doch am meisten ankommt. Die Mitglieder der Gottheit nämlich und insbesondere Jesus, den Messias, den Erretter und Erlöser. Dies bewog mich dazu, seine Biografie zu studieren und durch Beten, Fasten und Nachsinnen zu erkennen, dass ich nun über jemanden las, den ich sehr lieb hatte. Ich las nun über jemanden, von dem ich wusste, dass er mich lieb hatte. Ich las nun über jemanden, für den ich alles tun würde, weil ich wusste, dass er mich um nichts bitten würde, was nicht zu meinem Besten wäre. Meine lieben jungen Freunde, ich gebe Zeugnis davon, dass diese Erkenntnis in meinem Leben und in unserer Familie alles verändert hat. Doch ich muss hinzufügen, dass wir nicht wie durch ein Wunder plötzlich makellos wurden. Unser Leben wurde auch nicht unbedingt leichter. Dergleichen liefe dem Plan Gottes zuwider. Aber sie hat zu einer grundsätzlichen Hoffnung geführt, einem vollkommenen Glanz der Hoffnung. Ich habe nie daran gedacht, aufzugeben, alles hinzuwerfen oder zurückzuweichen. Dasselbe wünsche ich mir für Sie. So großartig Sie auch sind, wenn Sie sich in dieser Größenordnung versammeln, so gibt es doch viel Freude und Leid. Der eine oder andere von Ihnen mag sehr wohl die schwere Last des Lebens spüren. Vielleicht ist manches in Ihrer Familie nicht so, wie Sie es gerne hätten. Möglicherweise hadern Sie mit Ihrem Glauben. Es kann sein, dass Ihnen etwas aus Ihrer Vergangenheit zu schaffen macht. Vielleicht haben Sie etwas angestellt oder Ihnen wurde Unrecht angetan. Einige von Ihnen mögen körperlich, geistig oder seelisch Herausforderungen haben, die unerträglich scheinen. Doch wie die Umstände auch sein mögen, ein festes Fundament wird Ihnen die Last leichter machen. Wenn Ihnen die Botschaft des oft gesungenen Liedes »Ich bin ein Kind von Gott« in Herz und Seele gedrungen ist und nicht bloß auf den Lippen liegt, und wenn Sie stets auf das Sühnopfer des Erlösers Jesus Christus bauen, können Sie selbst in schwierigsten Zeiten Frieden und Trost finden. Der heutige Tag kann für Ihr Leben ausschlaggebend, sogar historisch sein. Es kann der Tag sein, an dem wir die Entscheidung treffen und diszipliniert daran arbeiten, unser Fundament zu errichten oder zu verstärken. Für manche von uns bedeutet das vielleicht, zwanghafte oder abstoßende Angewohnheiten abzulegen, mit denen man Gott beleidigt. Andere müssen möglicherweise ihre Prioritäten neu ordnen und die Liebe zu Gott an die oberste Stelle setzen. Es ist jeden Preis wert. Es ist in der Tat der Kern unseres Lebenswerks. Insoweit dies bei einer so riesigen Zuhörerschaft möglich ist, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen ganz persönlich mein Zeugnis von Jesus Christus geben, dem Schlussstein der Kirche und dem Fels in unserem Leben. Ich gebe Zeugnis von seinem heiligen Namen. Ich gebe Zeugnis von seiner Vollmacht, seiner Mission und vor allem von seinem Sühnopfer, dass es jedermann ermöglicht, zu ihm zu kommen, wie die Umstände auch aussehen oder ausgesehen haben mögen. Ich gebe Ihnen dieses Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Lieber gütiger Vater im Himmel, da wir nun zu dir kommen, wollen wir dir für die Gelegenheit danken, heute Abend hier in diesem wunderbaren Tabernakel zusammenzukommen, das neben diesem schönen, neuen, geweihten Tempel liegt. Wir sind sehr dankbar für Elder Hallstrom und die anderen Sprecher, die für uns hier waren, um uns die Führung und Leitung zu geben, die wir brauchen, um dir näher zu kommen und ein stärkeres Fundament für dich zu bauen. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir, wenn wir nun weiterhin dem Beispiel deines Sohnes folgen, diejenigen ausfindig machen können, die Hilfe brauchen und die wir aufrichten können. Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar für unseren Propheten Thomas S. Monson und seine Ratgeber und wir beten für sie. Mögen sie die Kraft haben, alles zu tun, was nötig ist, um uns zu helfen. Vater im Himmel, wir sind dankbar für deinen Sohn Jesus Christus und für sein Sühnopfer. Und dies sagen wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen.